Wir haben das gerade im Wochenbericht auch nochmal gehört. Ein Teil des Fastens, des Zwecks des Fastens ist ja, dass wir auch vielleicht erkennen, was an uns nicht stimmt, wie es ausgedrückt wurde, was wir ändern müssen. Und deswegen heute das Thema der Predigt, dass wir auch etwas darüber sprechen, welche Gewohnheiten wir vielleicht ändern müssen. Weil Gewohnheiten bestimmen ja unseren Alltag. Deswegen auch das meiste, wie wir unsere Zeit verbringen. Eine Gewohnheit. Das heißt, dass wir uns ein bestimmtes Verhalten, einen Handlungsablauf so angewöhnen, sodass wir gar nicht mehr bewusst darüber nachdenken müssen. Vieles läuft also unbewusst ab. Und trotzdem ist es ein Thema, das wir ja angehen müssen, wenn es darum geht, wie wir unser Verhalten vielleicht ändern müssen. Ein trainierter und häufig wiederholter Handlungsablauf wird irgendwann zur Gewohnheit und läuft dann automatisch ab. Wir haben alle unsere Gewohnheiten, unsere Morgenroutinen zum Beispiel. Wir haben Art und Weisen, wie wir unsere Zähne putzen. Sowas wie Fahrradfahren und Autofahren wird auch zur Gewohnheit. Und wir tun viele Dinge auch dahingehend, ohne groß darüber nachzudenken. Insofern haben also Gewohnheiten auch mit unserem Leben als Christen zu tun. Denn es gibt ja Dinge wie regelmäßiges Beten und Bibelstudium, die sollten ja auch zur Gewohnheit werden. Während auf der anderen Seite sündhaftes Verhalten auch oft unbewusste Gewohnheiten sind. Das macht manchmal auch das Überwinden ja so schwer, weil wir uns von unbewussten Auslösern getriggert sehen. Und deswegen ist auch die Selbstprüfung, die wir uns regelmäßig unterziehen und besonders vor den Tagen ungesäuerten Brote intensiver, deswegen ist das so wichtig. Die Benennung eines Problems, das sich bewusst machen, ist ja der erste Schritt zur Änderung. In der heutigen Predigt will ich also darüber sprechen, wie wir schlechte Gewohnheiten ändern können. Das ist auch der Titel der Predigt heute, schlechte Gewohnheiten ändern. Und durch das Ansprechen dieses Themas will ich es uns allen ein bisschen bewusster machen. Und wir wollen auch Strategien ansehen, wie wir ganz praktisch daran arbeiten können, Dinge zu überwinden, die sich vielleicht schon so eingefahren haben, dass es schwerer ist, sie zu überwinden. Und ganz besonders möchte ich bei diesem Thema natürlich betonen, dass ich dies nicht aus einem Standpunkt sage und predige, wo ich alles erreicht habe und euch zeigen will, wie es geht. Ich predige ganz bewusst auch zu mir selbst, weil ich kenne meine Schwächen und ich glaube, jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, wir kennen unsere Schwächen. Wir vergleichen uns ohnehin auch nicht mit anderen, sondern Christus ist ja unsere Richtschnur. Wenn wir also verstehen wollen, wie wir Gewohnheiten ändern wollen und können, müssen wir zunächst etwas mehr darüber wissen, wie das mit unserem gewohnheitsmäßigen Handeln auch funktioniert. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es in unserem Gehirn ein Areal gibt, in dem Gewohnheiten abgespeichert werden, die sogenannten Basalganglien. Dieser Bereich in unserem Gehirn ist dafür verantwortlich, dass wir uns bei gewohnheitsmäßigen Handlungen eben nicht mehr bewusst überlegen müssen, was wir nun genau machen müssen. Wie wir die Zahnbürste halten oder wie wir zum Beispiel genau vorgehen müssen, wenn wir ein Auto von 0 auf 50 beschleunigen wollen. Das Problem aber mit den Basalganglien ist, dass wir mit unseren Absichten, mit unserem bewussten Handeln kaum auf sie zugreifen können, weil dieser Bereich unseres Gehirns, unserem bewussten Willen, nur schwer zugänglich ist. Wir können also kaum eingreifen, wenn eine Gewohnheit erstmal in Gang gesetzt wurde. Wir merken das zum Beispiel, wenn wir versuchen, uns zum Beispiel aufgrund einer verletzten Hand die Zähne mit der anderen Hand zu putzen, als wir es gewohnt sind. Dazu muss man sich nämlich sehr gut konzentrieren. Es läuft nicht mehr automatisch ab. Wir können auch dabei nicht unbedingt über andere Dinge nachdenken. Wir müssen uns konzentrieren auf die Tätigkeit. Wo es um unsere Gewohnheiten geht, haben die Basalganglien das Kommando, also das Areal in dem Gehirn, in dem Gewohnheiten abgespeichert werden und wir nicht darauf zugreifen können. Dieses reagiert auf bestimmte Auslösereize. Und das sorgt dafür, dass unsere gewohnheitsmäßigen Handlungen in Gang gesetzt werden. In Sprüche 22, Vers 6 lesen wir passend dazu, Sprüche 22 und Vers 6. Hier heißt es, gewöhnt man einen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so lässt er nicht davon ab, wenn er alt wird. Im Englischen wird das sogar mit trainiere ein Kind übersetzt. Beides beschreibt ein geführtes, zielgerichtetes Wiederholen von Entscheidungen und Handlungen, bis sie zur Gewohnheit werden. Und je öfter und je länger ein Handlungsablauf durchgeführt wird, desto stärker verknüpfen sich entsprechende Neuronen, die Ganglien, wodurch die Handlung noch leichter abläuft, während eine Verhaltensänderung umso anstrengender wird. Aufmerksamkeit erfordert, Kraft erfordert. Und das merken wir immer dann, wenn wir einmal bewusst in einer Sünde widerstanden haben. Aber wenn wir das irgendwie unaufmerksam sind, fallen wir wieder zurück in die alten Gewohnheiten. Das ist natürlich besonders bei Suchtverhalten der Fall, wie zum Beispiel beim Rauchen oder bei emotionalen Reaktionen, wobei dann die Emotion der Trigger ist, der zum Beispiel auslöst, dass wir fluchen, beleidigen oder sonst wie negativ reagieren. Zum Beispiel kann auch der Anblick einer Zigarettenschachtel der Auslöser für das Rauchen sein. Oder die leere Wohnung am Abend kann Auslöser sein, dass man sich an den Computer setzt und stundenlang zockt. Oder dass wir mit dem Handy das Handy in die Hand nehmen und stundenlang Katzenvideos schauen oder ähnliches. Nur um etwas Harmloses zu nennen. Der Auslösereiz ist allerdings nicht alleine für unser gewohnheitsmäßiges Handeln verantwortlich. Dazu kommt noch, dass wir mit jeder gewohnheitsmäßigen Handlung ein Verlangen stillen. Dass wir durch Neurotransmitter Dopamin einen Kick bekommen, eine Belohnung empfinden. Man hat ein Experiment mit Mäusen durchgeführt, wo einen Teil der Mäuse die Rezeptoren für das Dopamin komplett blockiert wurden. Und diese Tiere sind gestorben, weil sie nicht einmal mehr das Verlangen hatten, Futter und Wasser zu sich zu nehmen. Sie verdursteten und verhungerten. Eine andere Gruppe von Mäusen wurde trainiert, dass sie jedes Mal, wenn sie ihre Nase in ein vorgegebenes Loch steckten, einen Schuss Dopamin erhielten. Und wenig verwunderlich wurden diese Mäuse süchtig. Sie steckten bis zu 800 Mal pro Stunde ihre Nase in das Loch. Gewohnheiten und Suchtverhalten liegen also sehr nahe beieinander, sowohl was körperliche Faktoren als auch was emotionale und mentale Faktoren betrifft. Und wenn etwas zur Sucht wird, haben wir oft wirklich keine Kontrolle mehr, bis wir uns klar darauf konzentrieren, aus der Sucht auszubrechen, uns dann quasi umzutrainieren. Wir lesen dazu Römer 6 und Vers 16. Wenn wir das aufschlagen, Römer Kapitel 6 und Vers 16. Römer 6, Vers 16. Hier heißt es, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebt, ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Jedes Mal, wenn wir eine Gewohnheit ausführen, erhalten wir eine Belohnung. Zum Beispiel die Entspannung beim Rauchen einer Zigarette oder dass wir beim Computerspielen vielleicht nicht merken, dass wir uns alleine gefühlt haben. Die Routine einer Handlung, das gewohnheitsmäßige Verhalten, ist also immer eingebettet zwischen dem Auslöser oder Trigger und der Belohnung. Es gibt einen sogenannten Gewohnheitskreislauf, der aus vier Schritten besteht. Nämlich der Trigger, das Verlangen, das gestillt wird, dann die Handlung und die Belohnung. Erst kommt der Trigger, der Auslöser, dann wird ein Verlangen empfunden, die Handlung wird durchgeführt, die gewohnheitsmäßige Handlung, und dann gibt es eine Belohnung in irgendeiner Art. Jedes Mal, wenn wir den Kreislauf durchlaufen, erhalten wir aber nur eine kurzfristige Belohnung und das verstärkt die Neuronenbahnen für diesen Kreislauf. Es wird wie zu einer Knechtschaft. Und unser gesamtes Leben ist geprägt von solchen Handlungsabläufen, von dem Moment, wo wir morgens aufstehen, bis zu unserer abendlichen Routine, wenn wir ins Bett gehen. Aber Gewohnheiten sind erlernt. Wodurch das gewohnheitsmäßige Verhalten ausgelöst wird und welches Verlangen wir mit unserer Gewohnheit stillen, haben wir irgendwann einmal gelernt. Vielleicht haben wir bei der Arbeit viele Kollegen gehabt, die das Rauchen einer Zigarette zum Anlass genommen haben für eine Pause. Oder man hat in einer Situation, in der man sich alleine fühlte, das erste Mal ein Computerspiel gespielt und erlebt, dass man sich dabei weniger einsam fühlt. Wiederholt man dieses Verhalten dann häufiger, wird es zur Gewohnheit. Alleine der Auslösereiz und das Verlangen nach der Belohnung reichen aus, um das gewohnte Verhalten fast zwangsläufig in Gang zu setzen. Dass wir nicht bewusst auf unsere gewohnheitsmäßigen Prozesse in den Basalgangen zugreifen können, erklärt auch, wieso es schwierig ist, sich etwas abzugewöhnen. Und wie bei vielen Dingen ist es auch hier so, wenn man erstmal weiß, wieso eine Sache schwierig ist, lässt sich womöglich auch leichter eine Lösung finden. In Römer 8, Verse 6 bis 7 finden wir auch einen Hinweis, warum es manchmal schwierig ist. Wir lesen Römer Kapitel 8 und Vers 6 und 7. wo es heißt, Römer 8 und Vers 6, die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Darum, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft wider Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und sie kann es auch nicht. Es ist schwierig, das zu kontrollieren. Unsere Zielsetzung ist manchmal auch deswegen eine andere als für Menschen in der Welt, weil wir die Gesinnung Gottes ja anstreben. Und viele Gewohnheiten basieren eben auf einer Befriedigung fleischlicher Bedürfnisse. Wobei es dem Körper im Moment egal ist, welche langfristigen Konsequenzen die momentane Befriedigung hat. Ein einfaches Beispiel ist unsere heutige Nahrung, die oft zuckerhaltig und fettreich ist, was dem Körper eben im Moment schmeckt, aber auf Dauer natürlich nicht gesund ist. Aber wir tun es ja trotzdem. Wie lassen sich also schlechte Gewohnheiten loswerden? Der Titel der Predigt ist bewusst nicht schlechte Gewohnheiten loswerden, sondern schlechte Gewohnheiten ändern. Wenn wir alte Gewohnheiten loswerden wollen, funktioniert das am besten, indem wir sie durch neue Gewohnheiten überlagern und ersetzen. Am Anfang bewusst und mit Anstrengung, was aber, wenn es häufig wiederholt wird, ebenso wieder leichter wird und letztlich zu einer neuen Gewohnheit wird. Herr Meredith hat oftmals empfohlen, dass wir unseren Sinn, unseren Geist mit dem Wort Gottes sättigen sollen. Es reicht nicht, einfach nur eine schlechte Gewohnheit nicht zu tun, weil das Verlangen dann einfach weiter besteht und wir ständig dagegen ankämpfen müssten, was auf Dauer nicht möglich ist. Also geben wir entweder irgendwann nach und fallen wieder in die alte Gewohnheit zurück, oder wir lernen ein neues Verhalten, das uns in eine gewünschte Richtung führt und uns in eine andere Form der Belohnung verschafft. Dazu muss natürlich das neue Verhalten mit dem alten Auslöser verknüpft werden und möglichst gut das gleiche Bedürfnis erfüllen, das bisher mit der alten Gewohnheit befriedigt wurde. Zum Beispiel können wir, statt Computer zu spielen, um sich nicht allein zu fühlen, vielleicht einen Freund anrufen und einfach sprechen. Aber es klingt jetzt erstmal recht theoretisch und ist vielleicht auch wirklich im Moment unrealistisch. Die meisten von uns haben erlebt, dass sich Gewohnheiten eben nicht einfach ändern lassen. Es ist gar nicht so einfach, das Computerspielen einfach bleiben zu lassen und stattdessen einen Freund anzurufen. Es kostet erstmal Überwindung. Das ist so, weil unsere Gewohnheiten eben automatisch ablaufen. Dadurch merken wir oft mal erst, wenn es schon zu spät ist, dass wir uns wieder wie gewohnt verhalten. Man sitzt dann zum Beispiel vielleicht vor dem Computerspiel, bevor man sich dessen überhaupt bewusst geworden ist. Oder man hat schon lange die halbe Chipstüte leer gegessen, bevor man sich bewusst macht, dass es wieder die gleiche Gewohnheit war. Oder es war gerade mal wieder stressig und wenn man wieder zum Nachdenken kommt, sieht man sich mit einer Zigarette in der Hand in dem Moment, der Entspannung gebracht hat. Danach, nachdem das Bedürfnis für diesen Moment nämlich gestillt ist, erst dann kommt man wieder zur Besinnung, zum Nachdenken. Der Auslöser war da und dann läuft die Gewohnheit ab, ohne dass wir diesen direkten Zugriff darauf haben. Erinnern wir uns, das ist so, weil wir mit unseren bewussten Absichten keinen wirklichen Zugriff auf die Basalganglien haben. Die Basis ist also, dass wir unsere Verhaltensmuster uns bewusst machen, denn nur so können wir aktiv eingreifen und unser Verhalten ändern. Die Grundsatzfrage ist natürlich aber, warum sollten wir überhaupt Verhalten und Gewohnheiten ändern? Was ist unsere Motivation? Das ist natürlich der erste Schritt zur Veränderung, wir müssen es ja wollen. Es gibt verschiedene Arten von schlechten Gewohnheiten, die es wert sind, geändert und überwunden zu werden. Erstens gibt es natürlich Gewohnheiten, die in sich schlecht und sündhaft sind, zum Beispiel Pornografie ansehen, tratschen oder schlecht über andere reden und so weiter. Zweitens gibt es natürlich Gewohnheiten, die zwar nicht explizit gegen Gebote verstoßen, wohl aber gegen Prinzipien christlicher Lebensweise, wie zum Beispiel Rauchen oder übermäßiger Genuss von Essen, Alkohol und ähnlichen Dingen. Und drittens gibt es Gewohnheiten, die an sich nicht schlecht oder biblisch falsch sind, die uns aber von unseren Zielen als Christ ablenken, weil sie einfach unsere Zeit stehlen. Zum Beispiel übermäßiges Computerspielen, Nutzen von sozialen Medien, Katzenvideos oder andere Videos anschauen, zu viel Fernsehen, wie auch immer. Bei den ersten beiden Gruppen ist es natürlich Teil unserer christlichen Motivation und des Überwindens, dass wir daraus eine Motivation haben. Aber auch bei der dritten Gruppe, dessen Zeitfressern, können wir natürlich dadurch motiviert sein, dass wir ja mehr Früchte für Gottes Berufung wachsen lassen wollen. Zeit ist wohl das wertvollste Gut, das wir haben. Und wenn sie vorbei ist, dann ist sie vorbei und kann auch nicht wiedergebracht werden. Manche Dinge sind zwar angenehm, vielleicht auch entspannend, aber sie können zum Zeitfresser werden und wir leiden dann unter Aufschieberitis und vielleicht vergessen wir wichtige Dinge, die im Moment vielleicht unangenehmer wären, aber auf lange Sicht natürlich besser für uns. In Matthäus 13, Vers 22 warnt uns Jesus, dass die Sorgen dieses Lebens uns so vereinnahmen können, dass die Frucht des Geistes nicht wachsen kann. Dort heißt es, Matthäus 13, Vers 22, wenn ihr das lest, Matthäus 13, Vers 22, der Same, der aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge dieses Lebens und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und er bringt keine Frucht. Und ich weiß nur zu gut, wie sich das anfühlt, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Als Jugendlicher war ich aus diversen Gründen eher unsozial und es war immer bequemer, zu Hause am Fernseher zu sitzen oder später Computerspiele zu spielen, als der Computer erfunden wurde, als sich mit anderen Menschen zu treffen, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie mich ohnehin nicht mochten und nicht wahrnahmen. Mit meiner Berufung wurde ich mir aber dann allmählich klar, dass ich mich ändern musste. Es war eine christliche Pflicht. Mein Fokus hatte sich aber geändert. Ich hatte eine neue Motivation. Ich sah mich nicht länger als Opfer von Umständen, sondern ich schaute, was ich mit anderen, für andere tun konnte, die vielleicht in einer ähnlichen Lage waren. Aber trotzdem war es natürlich besonders am Anfang schwer, die ersten Schritte zu tun. Viele Male fragte ich mich dann, warum tue ich das überhaupt? Ich wäre viel lieber alleine zu Hause und würde es mir bequem machen. Selbst in den wöchentlichen Sabbatversammlungen fühlte ich mich nicht immer angenommen und integriert und bin auch nicht selten nach der Versammlung direkt wieder weggefahren. Auch als es darum ging, den Spokesman-Club zu besuchen, war es natürlich fast immer eine Überwindung. Ich wusste nur, es tut mir gut auf lange Sicht. Aber Reden zu halten war im Moment natürlich erstmal eine Qual. Ich weiß also nur zu gut, wie schwer es manchmal ist, Dinge zu tun, die eigentlich richtig wären, die aber den inneren Schweinehund zuwider sind und die man nur zu gerne vor sich herschiebt. Wir hatten kürzlich eine Predigt von Michael DeSimone, der sich mit dieser Thematik befasst. Er gab, wie ich finde, wichtige Hilfen, die uns beim Verlernen schlechter Gewohnheiten und sowie beim Anlernen guter Gewohnheiten und Verhaltensweisen unterstützen. Und diese Punkte sind in dieser Predigt heute eingeflossen. Das ist natürlich alles unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass wir in Gottes Kirche ein überaus mächtiges Werkzeug zur Verfügung haben, das persönliche Gebet mit unserem Schöpfer, der unser Herz sieht und unsere Schwächen kennt, ja sogar beim Beten helfen kann, wie wir in Römer 8, Vers 26 lesen. Lesen wir Römer Kapitel 8 und Vers 26, was auch sehr hilfreich und tröstlich ist. Römer 8, Vers 26, ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit uns ausgesprochenen Seufzern. Anders als viele Menschen in der Welt, die mit einer Abhängigkeit oder schlechten Gewohnheit kämpfen, haben wir einen Helfer, eine übernatürliche Kraft durch Gottes Geist, der unserer Schwachheit zur Hilfe kommen kann. Wir müssen nur Gott darum bitten und er wird uns helfen. Lesen wir dazu Jakobus Kapitel 4 und Verse 1 bis 8. Jakobus Kapitel 4 ab Vers 1, hier lesen wir, woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten, von unseren fleischlichen Gesinnungen? Ihr seid begehrlich und habt nicht, ihr mordet und eifert und könnt es doch nicht erlangen, ihr streitet und kriegt. Ihr erlangt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr übel bittet, um es mit euren Wollüsten zu verzehren. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Das ist jetzt der Zwiespalt zwischen der fleischlichen Gesinnung und der Gesinnung des Geistes. Wer immer in der Welt Freund sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Größer aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht sie, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, wie wir es auch im Fasten tun wollen, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und macht eure Herzen keusch oder rein, die ihr geteilten Herzens seid. Unsere Motivation also beim Überwinden, auch von schlechten Gewohnheiten, ist, dass wir gleichzeitig Gott suchen und seinen Willen suchen und tun wollen. Eine Bitte um Gnade mit dem Hintergedanken, diese Gnade immer wieder abrufen zu können und somit weiterhin Gottes Gabe mit euren Wollüsten, wie es heißt, zu verzehren, kann nicht gewährt werden. Eine Bitte um Hilfe, die gepaart ist mit Ausreden, warum man selbst ja gerade nicht anders konnte, als zu sündigen und eine schlechte Gewohnheit auszuüben, beinhaltet einen gewissen Hochmut weil wir damit die Schuld für unser Verhalten bei anderen suchen, vielleicht bei den Umständen, vielleicht sogar bei Gott. Nur durch demütiges Bekenntnis der eigenen Schwachheit mit dem Wunsch und Ziel, uns Gott zu nahen und uns zu reinigen, kann Gott uns nahe kommen lassen und dass der Teufel von uns flieht. Wenn wir nun also motiviert sind, grundsätzlich schlechte Angewohnheiten anzugehen und zu überwinden, unser Verhalten zu ändern, wollen wir betrachten, wie wir diese vier Punkte, nämlich den Trigger, das Verlangen, die Handlung und die Belohnung, in unserem gewünschten Sinn beeinflussen können und verändern können. Der erste Punkt also der Trigger, der Auslöser. Der wichtigste Aspekt ist, dass wir unsere Trigger bewusst machen. Denn sie laufen am meisten unbewusst ab. Wir merken es meistens erst, wenn wir ein Verlangen nach der schlechten Gewohnheit verspüren. Und dann ist es bereits unvergleichlich schwerer zu überwinden und die Gewohnheitsschleife nicht zu durchlaufen. Es ist viel leichter, eine Versuchung zu verhindern, als dagegen anzukämpfen. Was können also Trigger sein? Zum Beispiel erstens der Zeitpunkt. Und Zeit ist vielleicht der häufigste Weg, um eine neue Gewohnheit auszulösen. Die morgendliche Gewohnheit ist ein Beispiel dafür. Das Aufwachen am Morgen löst eine ganze Kaskade von Gewohnheiten aus. Wie wir ins Bad gehen, duschen, Zähne putzen, uns anziehen, Tasse Kaffee kochen, unser Frühstück richten, was auch immer. Es gibt aber auch weniger bekannte Wege, wie die Zeit unser Verhalten auslöst. Wenn wir aufmerksam sind, stellen wir vielleicht auch fest, dass wir bestimmte Aufgaben zu verschiedenen Zeitpunkten des Tages gedankenlos wiederholen. Vielleicht machen wir jeden Nachmittag oder Abend zur gleichen Zeit einen Snack und nehmen diesen zu uns. Oder jeden Morgen zur gleichen Zeit checken wir unseren Social-Media-Account oder was es auch ist. Wenn es sich bei diesen Mustern um schlechte Angewohnheiten handelt, sollten wir eine Bestandsaufnahme machen, wie wir uns zu dieser Tageszeit vielleicht auch fühlen. In vielen Fällen sind Gewohnheiten ein Zeichen dafür, dass, wie wir uns fühlen, und wir sind vielleicht gelangweilt oder einsam, vielleicht ist unsere Angewohnheit, am Nachmittag oder Abend zu naschen, ein Mittel, um die Monotonie des Tages zu unterbrechen. Fühlen wir uns einfach einsam? Vielleicht ist der Social-Media-Account eine Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Gewohnheiten nicht an sich schlecht sein müssen. Schlecht werden sie, wenn sie zum Zwang werden, wenn wir gar nicht anders können, wenn sie uns versklaven. Wenn wir verstehen, warum diese Gewohnheiten jeden Tag zur gleichen Zeit auftauchen, fällt es uns auch leichter, eine neue Gewohnheit zu finden, um die Lücke zu füllen. Wie gesagt, schlechte Gewohnheiten werden ersetzt, nicht nur beseitigt. Und wie wir es für uns nutzen können, wäre, zeitbasierte Hinweise können wir uns setzen und sie verwenden, um Routinen immer wieder aufrechtzuerhalten, damit also auch neue Routinen zu planen und einzuführen. Wir können Termine im Kalender setzen, die uns an eine neue gewünschte Verhaltensweise erinnern. Zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen zuallererst beten und dazu gleich den Wecker früh genug stellen. Manche haben ihren Wecker zum Beispiel früher auch auf eine bestimmte Uhrzeit gestellt, die sie an eine Bibelstelle erinnert. Zum Beispiel statt um 6.30 Uhr sich wecken zu lassen, vielleicht um 6.33 Uhr, was gleich beim Aufwachen an Matthäus 6, Vers 33 erinnert, dass wir nach dem Reich Gottes trachten sollen. Unabhängig davon, welche Gewohnheit wir also uns aneignen wollen, wichtig ist, dass wir einen Zeitplan mit verknüpfen und uns auch darin halten. Es hilft, eine neue Routine zu entwickeln. Die Zeit löst die Gewohnheitsschleife aus und die ist dann natürlich auch leicht nachprüfbar. Ich kann mich dann fragen, was habe ich denn heute Morgen um 6.33 Uhr gemacht? Zum Beispiel. Ein zweiter Trigger, ein zweiter Auslöser kann der Ort sein. Marketing-Experten kennen das und nutzen es, um in Läden bestimmte Waren zu verkaufen. Die sogenannte Quengelware wird im Kassenbereich bewusst platziert, wo die Kunden unter Zeitdruck durch hinter ihnen wartende Kunden sind und nicht mehr mit den quengelnden Kindern diskutieren, sondern ihnen einfach die Süßigkeiten kaufen, damit Ruhe ist. Sie wissen also, wo sie die Kinder triggern müssen. In vielen Fällen sind unsere Gewohnheiten und Verhaltensweisen einfach eine Reaktion auf die Umgebung, die uns ja dann umgibt in dem Moment. Wenn wir eine Schüssel mit Snacks während des Fernsehens vor uns haben, greifen wir viel eher zu, als wenn wir zuerst den Vorratsschrank öffnen müssen, um uns einen Snack zu holen. In 1. Korinther 6, Vers 18 heißt es in Bezug auf sexuell unmoralisches Verhalten, 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Unzucht. Und im Griechischen ist es genauso, wie es hier übersetzt ist. Man muss tatsächlich fliehen, man muss wegrennen. Und deshalb gibt es auch in der Kirche das Prinzip, dass ein Prediger sich nicht alleine mit einer Frau zu einem Gespräch treffen darf. Nicht, weil der Prediger sonst übergriffig würde, sondern um von vornherein auszuschließen, dass ein bestimmter Ort und eine bestimmte Situation entsteht, in der Versuchung entstehen könnte. Und natürlich auch, um allen Anschein eines solchen Verhaltens auszuschließen. Das gilt auch grundsätzlich für alle schlechten Gewohnheiten. Sich möglichst gar nicht in eine Situation zu bringen, die einen dazu verleitet, eine schlechte Gewohnheit durchzuführen, ist der beste Weg, sie nicht zu tun. Besser, als sich darin zu befinden und dann dagegen ankämpfen zu müssen. Umgekehrt verknüpft wird aber auch gedankliche Verhaltensweisen mit bestimmten Orten. Es bedeutet, dass alle Orte, mit denen wir vertraut sind, nämlich in unserem Zuhause, Arbeitsplatz, Büro, wo auch immer, bereits mit Verhaltensweisen und Gewohnheiten und Routinen belegt sind. Wenn wir an diesem vertrauten Ort eine neue Gewohnheit entwickeln wollen, müssen wir die oft unbewussten Hinweise überwinden, die unser Gehirn diesem Bereich bereits zugeordnet hat. Der Aufbau einer neuen Gewohnheit an einem neuen Ort ist dagegen ein unbeschriebenes Blatt. Wir müssen dann keine bereits vorhandenen Auslöser überwinden. Ortsbezogene Hinweise sind also nicht nur Dinge, auf die wir reagieren, sondern sie können auch von uns neu geschaffen werden. Neue Gewohnheiten können an neuen Orten tatsächlich leichter angeeignet werden. Wie wir das für uns nutzen können? Wir können zum Beispiel eine Bibelstudienecke einrichten, wo bereits ein bequemer Stuhl und die Bibel sowie Studienhilfen bereit liegen. Das macht es uns viel leichter, den Ort mit der Gewohnheit zu verbinden. Wenn wir zuerst einen Platz suchen müssten und alle Materialien zusammensuchen müssten, wäre es unvergleichlich schwerer, diese neue Gewohnheit des Bibelstudiums daraus zu machen, weil wir immer wieder alles bewusst steuern müssten. Und wenn wir dann noch eine zeitliche Routine damit verbinden, wird es noch leichter. Ein dritter Trigger, ein dritter Auslöserfaktor wären vorangegangene Ereignisse. Viele Gewohnheiten sind eine Reaktion auf etwas anderes, das in unserem Leben passiert ist. Klassisches Beispiel ist, dass wir fast reflexartig das Handy in die Hand nehmen, wenn ein Vibrationsalarm oder ein bestimmter Signalton ertönt, weil wir nachschauen wollen, was es Neues gibt. Man muss sich oft bewusst zurückhalten, um das dann nicht zu tun. Reaktionen sind oft nichts anderes als eingeübte Verhaltensweisen, die ohne weiteres Nachdenken ablaufen. Andererseits kann man natürlich auch neue Verhaltensweisen einüben. Es ist nur wichtig, sich bewusst zu machen, welche Reaktionen wir gedankenlos, aber unerwünscht durchführen. Man denke nur daran, wie wir reagieren, wenn uns jemand im Straßenverkehr den Weg abschneidet und uns beschimpft. Da werden wir schnell emotional und reflexartig reagieren, viel schneller, als wenn wir über unsere Reaktion nachdenken müssen. Wie wir es für uns nutzen können? Wir können zum Beispiel morgens, wenn wir eine Tasse Kaffee oder Ähnliches trinken, dies zum Anlass nehmen, zu meditieren und Gott bewusst in unsere geplanten Aktivitäten des Tages einzubinden. Ein vierter Trigger ist, wie bereits angeklungen, der emotionale Zustand. Ein vierter Auslöser ist der emotionale Zustand. Oftmals ist der emotionale Zustand ein starker Auslöser für schlechte Gewohnheiten. Manche haben zum Beispiel Angewohnheit zu essen, wenn sie sich deprimiert fühlen. Oder sie gehen online einkaufen, wenn sie sich langweilen. Die emotionalen Zustände der Depression und Langeweile sind Auslöser für diese negative Gewohnheit. Leider sind Emotionen zwar sehr häufig Auslöser für unser Verhalten, aber es ist natürlich schwer, sehr schwer, sie zu kontrollieren und für den Aufbau guter Gewohnheiten zu nutzen. Denn um sie zu kontrollieren oder gar zu nutzen, muss man sich seiner Gefühle bewusst werden, während man sie erlebt. Mit anderen Worten, man muss rechtzeitig und gleichzeitig emotional und bewusst denkend sein. Das kann schwierig werden. Meistens machen wir uns dabei auch etwas vor und reden uns ein, bewusst rational zu handeln, während wir eigentlich auf unsere Gefühle gehört haben und uns nur danach die Fakten schön geredet haben. Wie wir es für uns nutzen können? Wenn wir merken, dass wir wieder in einer schlechten Gewohnheit gefangen sind oder uns gerade Gründe ausdenken, warum wir die neue, gute Gewohnheit im Moment gerade nicht durchführen konnten, ist es wichtig, auf die eigene Gefühlslage zu hören. Es ist recht schwer, gegen die aktuelle Gefühlslage anzukämpfen, aber auf jeden Fall können wir daraus lernen, diese Gefühle zukünftig im Vorfeld zu erspüren und möglichst zu vermeiden. Überwinden von Gewohnheiten geschieht eben nicht in einem Augenblick, sondern es ist ein dauerhafter Überwindungsprozess. Ein fünfter Trigger sind andere Menschen. Auch andere Menschen können Gewohnheiten auslösen. Die Bibel gibt einen klaren Hinweis dazu in 1. Korinther 15 und Vers 33. Wir lesen 1. Korinther 15 und Vers 33. Was heißt, lasst euch nicht irreführen, schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. Und das überrascht auch wenig, wenn man es von Gruppendruck, wenn man Gruppendruck versteht. Davon spricht nämlich Sprüche Kapitel 1 und Verse 10 bis 15. Sprüche Kapitel 1 und Vers 10 bis 15 lesen wir. Sprüche Kapitel 1, Vers 10, wo es heißt, mein Sohn, wenn dich der Sünder überreden wollen, so willige nicht ein, wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wir wollen den Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, wir wollen sie verschlingen wie der Sheol, die Lebendigen, als senken sie unversehens ins Grab. Wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Füllen, mit Raub. Schließe dich uns auf gut Glück an, wir wollen gemeinsam Kasse führen. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Natürlich sind diejenigen, die einen so überreden wollen, selten so ehrlich, wie es hier beschrieben ist. Sie sagen nämlich eher nicht, wir wollen den Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, sondern sie sagen dann, der hat es doch verdient, was wir tun, ist in Ordnung. Und sie sagen eher nicht, wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Raub füllen, sondern sie sagen, wir nehmen uns ja nur, was uns zusteht. Auch hier reden wir uns natürlich gerne schön, was unsere Gefühle uns diktieren. Die beste Chance, solchen Gruppendruck zu entgehen, ist, sich nicht in einer solchen Gruppe aufzuhalten, wie es eben Sprüche 1, Vers 10 bis 15 auch sagt. Wenn wir also daran arbeiten, zu überwinden und Gewohnheiten zu entwickeln, die uns geistlich weiterbringen, ist der beste Ansatz, sich zu überlegen, was uns in der Vergangenheit davon abgehalten hat, die gute Gewohnheit auszuführen, beziehungsweise was dazu geführt hat, eine schlechte Gewohnheit durchzuführen. Mitten in einer Verführung, etwas Schlechtes zu tun oder etwas Gutes nicht zu tun, ist es schwer, dagegen anzukämpfen. Der römische Dichter Ovid hat es wunderbar ausgedrückt. Der sagte nämlich einmal, wehre den Anfängen. Zu spät wird die Medizin bereitet, wenn die Übel durch langes Zögern erstarkt sind. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es zu widerstehen. Und in Bezug auf Unzucht heißt es ja deswegen in 1. Korinther 6, Vers 18, wie wir bereits gelesen haben, flieht die Unzucht. Haltet euch komplett fern davon. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Der Unzüchtige aber sündigt an seinem eigenen Leib. Das gilt für jedes Überwinden. Sich am besten gar nicht in die Situation begeben. Oder wenn man es merkt, dass man darin ist, sofort und klar davon wegzulaufen, ist das Beste und eigentlich auch der einzige Weg. Je länger wir zögern und mit den Gedanken spielen, desto mehr nehmen Gefühle überhand. Und beim Angewöhnen von erwünschten Verhalten ist es deswegen umso wichtiger, einen Ort zu haben, an den man gehen kann und der dazu vorbereitet ist. Sei es ein Ort, wo man ungestört beten kann oder eine Bibelstudienecke, was auch immer es ist. Ziel beim Ändern von Gewohnheiten ist neben dem, den Trigger zu identifizieren, die einen schlechten Gewohnheiten durchführen lassen oder davon abhalten, gute Gewohnheiten zu tun, also offenzulegen, was uns beeinflusst hat. Was war der Trigger? Dann auch das Zweite, dass wir unsere Emotionen nutzen, statt dagegen anzukämpfen. Viele schlechte Gewohnheiten beinhalten eine gewisse Kompensation für Frustration. Irgendetwas läuft nicht so, wie es uns gefällt, wie wir es uns vorstellen, und so tun wir etwas, was uns wieder besser fühlen lässt. Im zweiten Punkt geht es deswegen um das Verlangen. In diesem Schritt geht es darum, das Bedürfnis, das wir mit der Gewohnheit befriedigen wollen, herauszufinden. Und auch hier hilft es, vorangegangene Situationen zu analysieren, was uns gefehlt hat, um zu sehen, wie wir es beim Aufbau einer gewünschten Gewohnheit ersetzen können. Es geht im Wesentlichen darum, die neue Gewohnheit attraktiv zu gestalten. Die neue Gewohnheit, die wir auch uns angewöhnen wollen, soll auch attraktiv sein. Und damit die neue Gewohnheit auch wirklich sich umsetzen lässt, ist es wichtig, eine Handlung zu finden, die das gleiche Verlangen stillt, wie die schlechte Gewohnheit, die wir ablegen wollen. Das gehört wahrscheinlich mit zum Schwierigsten, wenn wir alte Gewohnheiten loswerden wollen, weil wir oftmals gar nicht so leicht darauf kommen, wie wir dieses Bedürfnis auch auf andere Weise befriedigen können. Zumal, wenn die Gewohnheit schon sehr eingefahren ist. Aber wir können uns immer die Fragen stellen, wie könnte ich dieses Verlangen noch stillen? Wie gehen vielleicht andere mit diesem Bedürfnis um? Welche Handlungen gibt es in meinem Leben schon, mit denen ich dieses Bedürfnis sonst ja auch befriedige? Und daraus können sich Ansätze ergeben, die man im folgenden Schritt in der Handlung umsetzen kann. Zum Beispiel, wenn ich immer Junkfood esse, weil ich eigentlich einen Verlangen nach Geborgenheit verspüre, könnte ich mir es ja mit einer Kuscheldecke in einer Ecke bequem machen, vielleicht einen wohlschmeckenden Tee trinken, eine Lieblingsmusik hören. Irgendetwas, was diese schlechte Gewohnheit ersetzt, aber trotzdem das Bedürfnis stillt. Ein einfaches Beispiel, aber es geht darum, die eingefahrenen Handlungsabläufe zu durchbrechen. Am Anfang muss man sich allerdings sehr bewusst machen und sich auch wirklich die Zeit dazu nehmen. ein Ortswechsel, am besten ein Gebet mit Gott, um die Hilfe, um seine Hilfe in der Situation, eine bewusste Auszeit zur Reflexion, dass man flieht aus der Situation, sich zurücknehmen kann und über die eigene Gefühlslage meditieren kann, das unterbricht schon den unbewussten Ablauf der Gewohnheit. Man muss ausbrechen. Der dritte Punkt ist also dann die Handlung oder die Reaktion. Wir müssen uns überlegen, wie wir reagieren. Und in dieser Phase sind wir bereits beim Reagieren. Selten handeln wir dann noch planvoll, mit einem dann erst entwickelnden Plan. Das bedeutet, wir müssen uns den Plan vorher zurechtgelegt haben. Mit anderen Worten, unsere Handlung, unsere Reaktion soll dann einfach durchzuführen sein, nicht erst dann geplant werden. Es ist wenig, wenn wir uns das Rauchen abgewöhnen wollen, dass eine Schachtel Zigaretten in der Schublade liegt, nur für den Fall, dass wir uns nicht mehr aushalten. Und wenn wir uns davon abgewöhnen wollen, so viel Junkfood zu essen oder so viel zu zocken, ist es auch wenig hilfreich, so viel Snacks oder den Controller der Konsole griffbereit auf dem Tisch zu haben. Das bringt mich zu einem Punkt, der auch erwähnt werden sollte übrigens. Es gibt durchaus Zeiten, in denen Snacks schön sind und in Ordnung sind, wo es auch entspannend und erfreulich ist zu zocken oder was auch immer. Solange es keine Sünde ist, muss es nicht unbedingt verbannt werden. Es wird nur dann zum Problem, wenn es obsessiv ist, wenn es uns von wichtigeren Dingen abhält. Also wäre es zum Beispiel möglich, den Zugang zu Snacks oder den Controller zu erschweren, indem diese Dinge weggeschlossen sind und man vielleicht an einen anderen Ort gehen muss, um den Schlüssel zu holen, wogegen vielleicht frisches Obst oder ein Buch oder Zeitschriften auf dem Tisch griffbereit liegen. Es muss einfacher sein, die gewünschte Handlung durchzuführen, als die schlechte Gewohnheit. Zum Beispiel auch, wenn wir öfter mit dem Fahrrad fahren und weniger das Auto benutzen wollen, wäre es zum Beispiel denkbar, das natürlich fahrbereite Fahrrad griffbereit zu haben und vielleicht das Auto etwas weiter weggeparkt zu haben. Das sind natürlich nur einfache Beispiele, aber wir können uns überlegen, welche Handlung wir einfacher machen können, die wir wünschen, und wie wir es schwieriger machen können, die Handlung durchzuführen, die wir nicht mehr wünschen. Wie gesagt, in diesem Moment geht es ums Reagieren, denn das Verlangen ist dann auch bereits da, wohl auch bereits durch etwas ausgelöst als getriggert. Es geht also darum, zu kompensieren in diesem Moment, anstatt nur zu widerstehen. Niemand kann auf Dauer lange durchhalten, einfach nur zu widerstehen. Wir müssen es kompensieren. Je schwieriger und langwieriger es ist, der schlechten Angewohnheit nachzugehen, und je leichter es ist, eine alternative Route einzuschlagen, desto mehr steigt die Chance, auch im Moment der Schwäche, des Verlangens, noch eine richtige Entscheidung zu treffen. Im letzten Schritt geht es also um die Belohnung. Das hat natürlich in unserem Fall auch mit einer gewissen Vision zu tun. Das christliche Leben ist nicht selten beschwerlich gemacht durch unser Umfeld, durch die Welt, in der wir ja leben müssen. Aber wir haben ja die Verheißung einer herrlichen Zukunft, die der Überwinder erwartet. In den Zen-Schreiben an die sieben Gemeinden heißt es ja immer wieder, wer überwindet, Uns jetzt eine temporäre, vergängliche Belohnung vorzuenthalten, die möglicherweise auch sehr schlimme Konsequenzen für uns und andere mit sich bringen kann, gibt uns ja Zugang zu einer ewigen, unvergleichlich herrlicheren Belohnung in der Zukunft. Im Wesentlichen ist es das, was wir bei der Taufe auch versprechen. Wir verleugnen uns selbst, um Gott in uns leben zu lassen, der uns auf ewig in seine herrliche Familie führen wird. Das ist die größte Belohnung, die wir überhaupt erreichen könnten. Herr Westen hat einmal in einem Artikel in der Living Church News davon gesprochen, wie man bei der Gänsejagd nicht mit einem Gewehr ziellos in einen fliegenden Schwarm schießt, weil man dann mit großer Wahrscheinlichkeit nämlich kein Tier trifft. Es geht darum, sich ein Tier herauszusuchen und es gezielt anzuvisieren. Auch Raubvögel machen das, wenn sie in einen Schwarm angreifen, denn der Schwarm nutzt seine Masse, um das Einzeltier zu schützen und den Angreifer zu verwirren. Beim Verwirren ist es ebenso. Nehmen wir uns also nicht vor, auf einmal alle schlechten Gewohnheiten zu ändern, sondern suchen wir uns eine heraus, vielleicht sogar eine große, deren Überwindung uns auch ein entsprechendes Erfolgserlebnis geben kann und eine Dopaminausschüttung gibt. Dazu ist es hilfreich, erstmal einige schlechte Gewohnheiten zu identifizieren, am besten, indem man sie aufschreibt und so sich auch bewusst macht. Und dann suchen wir uns eine heraus, deren Überwindung im Moment am ehesten unserem Herzen liegt, weil sie vielleicht auch besonders schlecht ist. Unser höchstes Ziel ist Epheser 4 und Vers 12 bis 13, wo wir lesen, Epheser 4, Verse 12 bis 13, es geht nämlich darum, die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zum vollkommenen Manne werden, zum Maß der vollen Größe Christi. Und ich glaube, das gibt uns allen genug Baustellen, an denen wir arbeiten können. Die Fülle Christi ist unser Ziel, der Charakter, den wir anstreben, nämlich ja letztlich auch unsere Identität. Um das Ganze praktisch umzusetzen, ist es also wichtig, dass wir möglichst konkret und spezifisch sind. Nachdem wir uns also zunächst eine Gewohnheit herausgesucht haben, die wir ändern wollen, sollten wir erstens die Gewohnheitsänderung planen. Die Gewohnheitsänderung muss für uns selbst offensichtlich werden, damit wir sie auch bewusst wahrnehmen. Am besten ist es, dies auch einfach ganz spezifisch und klar niederzuschreiben, mit einem realistischen, erreichbaren, klaren und nachprüfbaren Ergebnis. Das wäre dann zum Beispiel der Satz, ich werde dann und dann an diesem und jenem Ort das und das machen. Das heißt, ich werde, wo wir dann den Zeitpunkt einfügen, an einem bestimmten Ort diese bestimmte Tätigkeit durchführen. Zum Beispiel, ich werde montags bis freitags um 6 Uhr, direkt bevor ich das Haus verlasse und zur Arbeit fahre, ins Schlafzimmer gehen, vor dem Bett knien und für 15 Minuten beten. Es muss klar, spezifisch und nachprüfbar sein. Das ist natürlich nur ein kleines Beispiel und offensichtlich muss es an die eigene Lebenssituation angepasst werden, um realistisch zu sein. Wenn ein Partner noch im Bett schläft, wäre besser, ein anderer Ort zu wählen. Für das arbeitsfreie Wochenende würde sich die Uhrzeit ändern. Der Punkt ist aber, dass wir es klar definieren müssen, damit man nach ein oder zwei Wochen auch schon prüfen kann, wie man es umgesetzt hat oder wo noch etwas angepasst werden muss. Der Plan zum Scheitern wäre, es nicht offensichtlich zu machen. So in etwa, wenn ich mir vornehme, ab nächsten Monat stehe ich irgendwann morgens 15 Minuten früher auf, um noch etwas Zeit zum Beten zu haben. Das ist nicht spezifisch, das ist leicht, es aufzuschieben und zu verdrängen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns unsere eigenen Ziele setzen, anstatt die Ziele von anderen zu übernehmen. In einer Zeitschrift der AOK heißt es dazu, Wissenschaftler der Universität auf Pennsylvania haben in den USA fanden heraus, dass Patienten mit einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen ihr Bewegungsverhalten verbesserten, wenn sie sich die Ziele selbst setzten, anstatt diese zugewiesen zu bekommen. Wir sollten unsere eigenen Ziele setzen, so wie wir es realistisch umsetzen können. Wir müssen uns wohlfühlen mit unserer eigenen Zielsetzung, anstatt möglicherweise momentan zu hohe Ziele zu setzen, nur weil jemand anderes diese vielleicht schon erreicht hat und wir das auch gerne täten. Man kann die eigenen Ziele ja später noch höher setzen, aber sie sollten so gewählt werden, dass sie in einer realistischen Zeit realistisch erreicht werden können, damit sie uns auch motivieren. Für die praktische Umsetzung ist es dann wichtig, zweitens die Gewohnheit attraktiv zu machen. Wir suchen nun mal als Menschen das Erfolgserlebnis, die Dopaminausschüttung. Wir wollen uns gut fühlen. Aller Anfang ist schwer und der erste Tag, an dem man die neue Gewohnheit umgesetzt hat, ist schon ein Erfolg. Vielleicht gibt es einen Weg, wie wir uns selbst belohnen können, eine entspannte Tasse des Lieblingstees oder so etwas. Allein schon das Erfolgserlebnis ist eine Belohnung. Seien wir also auch nicht zu kritisch mit uns selbst. Der Plan zum Scheitern wäre nämlich, das neue Verhalten kleinzureden. Nach dem Motto, ja, heute hat es ja mal geklappt, weil nichts dazwischen gekommen ist, aber wer weiß, wie es morgen läuft. Wir lesen in Lukas 15 und Vers 10, wenn wir das aufschlagen, Lukas Kapitel 15 und Vers 10, dort sagt es, also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Jede richtige Entscheidung ist für die Engel, die uns ja beobachten, Grund zur Freude. Und es kann also auch deswegen für uns sein. Der dritte Punkt für eine praktische Umsetzung ist dann, die Gewohnheit leicht zu machen. Und es muss auch nichts Großartiges sein. Es sind Dinge, die es uns angenehm machen, die neue Gewohnheit auch zu tun. Es muss einfach leichter werden. Zum Beispiel kann man sich für das Gebet einen Ort zurechtmachen, an dem man auch gerne isst. Zum Beispiel kann man sich ein weiches Kissen dort platzieren, damit man auch längere Zeit knien kann. Das wird speziell im Alter immer wichtiger. Der Plan zum Scheitern wäre in diesem Fall, die Durchführung unattraktiv zu gestalten. Ein harter Boden und eine Ecke, die uns daran erinnert, was man alles im Haushalt doch tun muss und wo man schnell gestört werden kann, das ist nicht hilfreich. Da würde man so gerne es so kurz wie möglich halten und man erledigt vielleicht erst die Dinge, die ihm ins Auge springen und schiebt das Beten wieder auf, nur als Beispiel. Der vierte und letzte Punkt ist dann, die Gewohnheit sollte auch befriedigend sein. Und wie gesagt, das hat viel damit zu tun, wie ehrlich wir uns selbst waren, wie realistisch das Ziel war. Wenn wir unseren früheren Ist-Zustand realistisch gesehen haben, dann ist ein erreichbares Ziel auch erreicht haben, ist das eine Befriedigung in sich selbst. Es ist ein Erfolgserlebnis. Der Plan zum Scheitern, wie gesagt, wäre es klein zu reden und sagen, ja, im Moment hast du es geschafft, aber warte nur, bis es schwerer ist. Oder, ja, das war ja nur eine Kleinigkeit, aber du hast so viele Baustellen, das schaffst du nie. Die größte Belohnung, die wir anstreben, ist natürlich, wenn Gott eines Tages zu uns sagen kann, was wir in Matthäus 25, Verse 21 und 23 lesen. Wir lesen Matthäus 25 und Vers 21. Hier heißt es, sein Herr sprach zu ihm, wohl, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Und es geht auch darum, die ewige Belohnung über die momentane Befriedigung zu setzen, von der wir als Christen ja auch eine Hoffnung ziehen können. Wir lesen ja auch von denen, die im Glauben vor uns gegangen sind, in Hebräer 11. Wir lesen spezifisch in Vers 13, Hebräer 11 und Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgschaft auf der Erde waren. Die ferne Belohnung war ihnen wichtiger als die momentane Befriedigung. Es wird also gelegentlich auch gesagt, dass das christliche Leben kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Das heißt, dass das Ziel zwar weit entfernt sein kann, dass aber trotzdem jeder Schritt uns dem Ziel näher bringt. Auf der anderen Seite sollten wir uns auch nicht von Rückschritten entmutigen lassen. Wir sind nun mal menschlich und fehlerhaft. Und wir haben einen Gott, der uns über unsere Vorstellungskraft hinweg barmherzig sein kann und er vergebend ist. Jeder Tag ist ein neuer Anfang, mit neuen Gelegenheiten richtige Entscheidungen zu treffen. Und im Magazin der AOK zur Veränderung von Gewohnheiten heißt es nämlich auch dazu, Rückschläge sind normal. Seien Sie geduldig mit sich selbst. Rückschläge sind normal und gehören dazu, wenn man etwas so tief Verankertes wie eine Gewohnheit ändern möchte. Lassen Sie sich nicht davon unterkriegen. Wenn Sie sich mit Selbstmitgefühl begegnen und sich Ihr Ziel noch einmal in Erinnerung rufen, können Sie weitermachen und es immer noch erreichen. Seien Sie stolz auf kleine Erfolge. Wie lange braucht es man, um eine Gewohnheit zu ändern? Die Forschung kommt bei dieser Frage zu unterschiedlichen Ergebnissen. In einer Studie fanden Wissenschaftler heraus, dass es im Durchschnitt 66 Tage dauert, bis eine neue Gewohnheit entsteht. In einer anderen Studie mussten Neulinge im Fitnesscenter 6 Wochen, also 42 Tage lang, 4-mal wöchentlich trainieren, bevor die regelmäßige Sporteinheit zur Gewohnheit wurde. Genau zu sagen, wann eine wiederholte Handlung eine Gewohnheit ist und wann nicht, ist schwierig. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, wie die eigene Persönlichkeit, äußere Bedingungen und auch die Verhaltensweise selbst, die man ändern möchte. Manche Verhaltensänderungen fallen leichter als andere. Es ist zum Beispiel einfacher, jeden Tag 1,5 Liter Wasser zu trinken, als 4-mal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Lassen wir uns also nicht entmutigen, sondern erinnern wir uns bei unseren Rückschlägen immer an das Ziel, das wir uns selbst gesetzt haben, um diese Gewohnheit zu ändern. Der Satan will uns so gerne entmutigen, indem er uns an vergangene Fehler erinnert und uns bei jedem Versagen glauben machen will, dass wir es ja nie schaffen werden. Ja, vielleicht, wir schaffen es nie, aber wir haben eine Tröster und eine Kraft, die sogar über Satans Vorstellungskraft geht. Erinnern wir uns, dass Satan hat ernsthaft geglaubt, er könnte Gott vom Thron stoßen, aber er wurde geschlagen. Johannes 14, Vers 16 bis 17 lesen wir. Johannes Kapitel 14 und Vers 16. Hier heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wir haben einen Beistand, der uns in unserer Schwäche hilft und der uns nie verlässt. In Bezug auf das Beispiel des Betens haben wir ja gelesen in Römer 8, Vers 26, ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, sondern wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unausgesprochenen Seufzern. Geschwister, wir befinden uns in einem geistlichen Überwindungskampf. Wir kämpfen dabei gegen die 4 S, gegen Sünde, Satan, das soziale Umfeld und uns selbst. Aus eigener Gesinnung handeln wir fleischlich, aber Gott hat uns zu einem besseren Weg mit einer ewigen Verheißung berufen. Dieser Weg ist es wert, alte Gewohnheiten abzulegen und die Wege Gottes so zu verinnerlichen, dass sie zum Teil unsere Natur werden, dass sie Gewohnheit werden. Wir haben einen Helfer, den die Welt nicht hat, aber es gibt auch bewährte Strategien, die uns helfen, uns zu verändern. Zur Wiederholung, erstens benennen wir die Gewohnheit, die wir ändern wollen. Seien wir klar und spezifisch mit uns selbst. Zweitens setzen wir uns realistische Ziele. Nicht alles auf einmal erreichen wollen, sondern schrittweise realistische Ziele setzen, die auch erreicht werden können. Drittens identifizieren wir die Trigger, die Auslöser, die uns zur falschen Gewohnheit verleiten. Viertens identifizieren wir, welche Bedürfnisse wir damit befriedigen wollten oder kompensieren wollten. Fünftens planen wir eine Ersatzgewohnheit gemäß unserer Zielsetzung, machen wir es also auch einfach, diese umzusetzen. Sechstens praktizieren wir die neue Gewohnheit so lange bewusst, bis sie sich eingespielt hat, was, wie wir gehört haben, etwa 2 bis 3 Monate dauern kann. Und siebtens überprüfen wir die Gewohnheit und seien wir uns auch mal stolz auf uns selbst, wenn wir etwas überwunden haben, was uns vielleicht schon lange geplagt hat. Und dann können wir die nächste Gewohnheit anpacken. Paulus benannte die grundlegende geistliche Zielsetzung, die wir dabei im Auge haben, in 1. Thessalonicher 2 und Vers 4. Wir lesen das zum Schluss 1. Thessalonicher 2 und Vers 4, wo es heißt, sondern gleich wie wir von Gott geprüft und mit dem Evangelium betraut worden sind, so reden wir nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Streben wir also danach, Gott zu gefallen, indem wir seine Lebensweise praktizieren, sodass sie zur Gewohnheit wird.